Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Wir blicken heute auf die Bankenbranche. Dort hat die Nachricht, dass die Schweizer Großbank Credit Suisse durch den Rivalen UBS übernommen werden soll, für ein wenig Entspannung gesorgt. Wir blicken auf die genaue Lage in der Branche und wir sprechen über ein lange erwartetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Dieselabgasskandal. Das Gericht hat die Haftung von Autobauern im Dieselskandal deutlich ausgeweitet. Zunächst aber starten wir mit einem Blick auf den Essener Energiekonzern RWE. Das Unternehmen hat heute Jahreszahlen vorgelegt und die zeigen, wie erwartet, ist RWE ein großer Gewinner der Energiekrise. Der größte deutsche Stromerzeuger hat seinen Nettogewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Wie genau das zustande kam, das erzählt uns jetzt Jörg Marksteiner.
Verkehrte Welt bei RWE. Häufig wird Unternehmen vorgeworfen, dass sie bei der Präsentation ihrer Bilanz selbst kleinste Erfolge groß herausstellen und mäßige Ergebnisse PR-technisch aufblasen. Bei RWE war es heute im Grunde genommen genau andersherum. Obwohl sich der Gewinn glatt verdoppelt hat und viel höher ausfiel als erwartet, dauerte es fast 10 Minuten, bis Firmenchef Markus Kreber das alles fast schon beiläufig ansprach.
Unsere umfangreichen Investitionen schlagen sich auch finanziell im guten Ergebnis des vergangenen Jahres nieder.
Gut, mehr nicht. Angesichts von Millionen Kunden und Firmen, die unter hohen Strompreisen leiden, schien RWE heute bewusst auf allzu lauten Jubel verzichten zu wollen. Denn der Energiemulti ist zweifellos einer der Gewinner der Energiekrise. Unter dem Strich blieben den Essnern 3 Milliarden Euro netto in der Kasse. So viel wie seit vielen Jahren nicht mehr. Der Grund: Strom war im vergangenen Jahr europaweit knapp und deshalb sehr teuer. Und davon hat der größte deutsche Stromerzeuger RWE massiv profitiert. Gaskraftwerke liefen öfter als gedacht, der Verkauf von Wind- und Solarstrom war extrem lukrativ. Ausgerechnet die umstrittenen Braunkohlekraftwerke haben dagegen weniger verdient, genauso wie die Atomkraft, sagt Finanzvorstand Michael Müller.
Zudem haben wir den Großteil der Stromproduktion der deutschen Braunkohle- und Kernkraftwerke bereits langfristig vor der aktuellen Energiekrise verkauft.
Inzwischen sind aber 5 Braunkohleblöcke, die aus Klimaschutzgründen eigentlich längst abgeschaltet sein sollen, zur Versorgungssicherheit wieder am Netz. Das bedeutet, in diesem Jahr bringen sie zusätzliche Gewinne. Auch wenn RWE wohl nicht alles davon behalten darf, Stichwort Übergewinnsteuer bzw. Erlösabschöpfung. Schon im vergangenen Jahr musste der Konzern dafür europaweit 250 Millionen Euro an verschiedene Staaten abführen, obwohl diese Regel da nur wenige Monate in Kraft war. In diesem Jahr dürfte es noch mehr werden, hieß es heute. Und klar ist auch, jedes Kohlekraftwerk, das länger läuft, sorgt für Wut bei Umweltschützern. Denn die Braunkohlekraftwerke gehören zu den größten CO2-Verursachern in Europa. Speziell mit Blick auf die Auseinandersetzung um Lützerath, sagte RWE-Chef Kreber.
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt nach vorne gucken. Deswegen will ich auch gar nicht nach hinten gucken. Jetzt geht es darum, die Energiewende schneller voranzutreiben, um dann möglichst viel Kohle im Boden zu lassen. Aber das entscheidet sich nicht in Lützerath, sondern das entscheidet sich beim Ausbau der Erneuerbaren.
Und da werde sich innerhalb der nächsten 18 Monate zeigen, ob Bau, Prüfung und Genehmigung von Windrädern und Solarparks wirklich schneller erfolgen. RWE hat daran durchaus großes Interesse. Auch kritische Fondsvertreter bescheinigen dem Unternehmen, dass der eingeschlagene Wandel hin zu einem Ökostromanbieter ernst gemeint ist. Auch weil er mit Zahlen unterlegt ist. Der Konzern will bis 2030 rund 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren, 15 Milliarden davon in Deutschland.
Und wir wollen jedes Projekt bauen, das möglich ist.
Weist aber auch, die Kohle wird nach derzeitigem Stand auch noch bis 2030 zu den Gewinnen beitragen. Aktuell liegt der Anteil von Kohlestrom konzernweit bei 36%. Und auch deshalb rechnet RWE auch für dieses Jahr mit Milliardengewinnen und hat deshalb angekündigt, dass die Dividende im kommenden Jahr steigen soll.
RWE hat gute Zahlen vorgelegt. Jörg Schmarksteiner war das mit Details. Damit kommen wir zum Blick auf die Bankenbranche und wir starten in den USA. Dort hat die Regionalbank First Republic weiter Probleme. Anleger ziehen ihr Geld ab, trotz Rettungsversuchen. Sebastian Schreiber berichtet.
Der Sturz an der Börse war für First Republic erneut gewaltig. Zum Start in die Woche verlor die Aktie der Bank aus Kalifornien fast die Hälfte an Wert, ein Minus von 47%. Der Bankensektor in den USA will nun verhindern, dass die First Republic Bank völlig kollabiert und damit weitere Geldhäuser in Schwierigkeiten bringt. Schon am vergangenen Donnerstag hatten sich 11 große US-Banken darauf verständigt, die angeschlagene First Republic Bank gemeinsam zu unterstützen mit einer Finanzspritze über 30 Milliarden US-Dollar. Stabilisiert hat sich die Lage seither nicht. Das Wall Street Journal berichtet, der Co-Chef der US-Großbank JP Morgan Chase treibe neue Bemühungen voran, die Bank mit weiteren Hilfen zu retten. Den Berichten der Zeitung zufolge haben Kunden der First Republic Bank in den vergangenen Wochen Einlagen in Höhe von etwa 70 Milliarden Dollar abgezogen. Die Bank setzt, anders als die mittlerweile geschlossene Silicon Valley Bank, vor allem auf das Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden. Genau diese Gruppe könnte ihr Geld nun aber mehr und mehr zu größeren Banken verschieben, denen die Kunden gegenwärtig mehr Vertrauen zusprechen. Während die First Republic Bank damit tiefer in die Krise rutscht, ist es anderen US-Regionalbanken, etwa PacWest, zum Start in die Woche gelungen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Dazu beigetragen haben auch Nachrichten aus der Schweiz, wo die Großbank UBS die angeschlagene Credit Suisse übernimmt.
Es gibt weiter Unsicherheit im Bankensektor in den USA. Sebastian Schreiber berichtete das. Und damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, wir haben es gerade am Ende im Beitrag gehört. Die Schieflage der Schweizer Großbank Credit Suisse, die hatte zuletzt für Unsicherheit weltweit gesorgt. Jetzt ist aber klar, die UBS übernimmt die Bank. Das hat die Branche zuletzt leicht beruhigt. Hat sich das heute fortgesetzt?
Ja, das setzt sich fort. Wir haben ja gerade über den Bericht über die First Republic Bank gehört, die ja wirklich in dicken Schwierigkeiten steckt. Aber auch deren Aktien ziehen vorbörslich um 17% an. Auch im DAX sind Bankaktien gefragt. Nachdem es gestern nur zögerlich nach oben ging, legen deutsche Bankaktien heute 5,5% zu. Bei Commerzbank-Papieren gibt es ein Plus von gut 7%. Europaweit erholt sich der Bankensektor nach sehr herben Verlusten. Im März hat der europäische Branchenindex 14% an Wert verloren. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob das Bankenbeben damit überstanden ist. Und dazu ist jetzt Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance zu hören.
Ich glaube, dass der kurzfristige Schock überstanden ist. Leute haben jetzt alle mal tief durchgeschnauft und gesehen, gibt es eine sofortige Gefahr für andere Banken. Und die Anleger kommen zum Schluss, das ist nicht der Fall. Trotzdem ist insgesamt der Stress im gesamten Finanzsektor relativ hoch. Und wenn irgendwo etwas passiert, dann kann es durchaus sein, dass wir ein neues Beben bekommen.
Der Stress, sagen Sie, kann man den lokalisieren? Welcher Stress ist das denn?
Der prinzipielle Stress, der durch diesen sehr starken Zinsanstieg ausgelöst wurde, ist ein wichtiges Problem. Wir haben ja höchstens seit etwa einem Jahr in Amerika und seit einem halben Jahr bei uns sehr, sehr schnell ansteigende Zinsen gehabt. Und das setzt die Banken vor ein Problem, wenn sie in langfristige Kredite investiert haben, auf der einen Seite, aber kurzfristige Spareinlagen oder andere Einlagen entgegengenommen haben, dann sehen sie jetzt, dass die Kreditzinsen konstant bleiben und die Spareinlagen immer teurer werden. Und das führt zu einem Stress bei einzelnen Banken.
Sind die Notenbanken also schuld an diesem Schlamassel?
In gewisser Art und Weise ja. Es gab über lange Jahre hinweg immer wieder Mahnungen, dass die Zinsen angehoben werden müssen. Und die Zentralbanken haben das immer verneint. Nein, jetzt noch nicht. Und dann haben sie, aufgrund der speziellen Situation, die Zinsen extrem schnell angehoben. Und das ist ein wichtiger Treiber dieses Stresses, den wir jetzt gerade sehen. Ja.
Hinzu kommt natürlich auch noch, dass bestimmte Banken große Probleme haben, die auch schlecht gemanagt waren. Das darf man nicht unterschlagen.
Ja, natürlich. Dieser Stress manifestiert sich zuerst an besonders empfindlichen Banken. Und das hat sicher auch mit dem Management dann zu tun. Ja.
Den Stress haben jetzt natürlich auch die Notenbanken. Also einerseits haben sie sehr schnell eingegriffen zur Stabilisierung, scheint zu funktionieren. Andererseits haben wir letzte Woche eine EZB-Zinssitzung gehabt. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse der amerikanischen Notenbank. In welchem Dilemma stecken die jetzt?
Die Frage ist, was passiert, wenn wir weiter, wie eigentlich angekündigt, die Zinsen anheben aus Sicht der Notenbank? Und damit wird sich dieser Stress verstärken innerhalb des Bankensystems. Wenn sie aber die Zinsen nicht anheben, dann wird die Inflation nicht eingedämmt werden. Und hier ist es irgendwie die berühmte Wahl zwischen Pest und Cholera, die die Zentralbanken haben. Ich vermute mal, dass sie bis zuletzt auf die Daten gucken, wie viel Stress es ist gerade im Bankensystem, bevor sie eine Entscheidung fällen.
Und das dann eventuell priorisieren.
Ja, also auf alle Fälle wird das in die Entscheidung mit einfließen. Vielleicht werden Schritte nach hinten rausgeschoben, dass man sich etwas länger Zeit lässt mit weiteren Zinserhöhungen. Vielleicht werden die auch nicht mehr ganz so schnell passieren wie ursprünglich geplant. Das wird man dann sehen.
Es könnte auch zu einem Stress, wenn wir das Wort jetzt ein bisschen weiter spinnen, in der Wirtschaft führen. Denn durch diese Vertrauenskrise, durch die Risiken, die jetzt offenbar wurden, werden Banken ja auch vorsichtiger bei der Kreditvergabe. Schadet das alles dann doch letztendlich der Wirtschaft?
Das ist ein potenzielles Problem, was wir haben, dass eventuell weniger Kredite rausgegeben werden. Und das ist ganz sicher der Fall. Banken werden in einer solchen Situation vorsichtiger. Sie müssen vorsichtiger werden. Die Frage ist allerdings, ob sich nicht die Wirtschaft sowieso gerade etwas abkühlt. Wenn wir auf den Bausektor gucken zum Beispiel, da sehen wir das. Es wird kaum noch neu gebaut. Und aus der Ecke kommen schon weniger Kredite. Es ist also immer schwer zu beobachten, ob das jetzt ein Nachfrageproblem ist aus der Wirtschaft oder ein Angebotsproblem aus den Banken.
Wenn wir noch mal ganz kurz ein vorläufiges Fazit ziehen, sind die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, die Notfallmaßnahmen der Notenbanken und die erzwungene Fusion UBS Credit Suisse, sind die aus Ihrer Sicht richtig?
Für mich waren die richtig. Das ist grob geschnitzt und da sind viele kleine Sachen, die man ändern kann. Aber prinzipiell war es notwendig, über das Wochenende eine große Finanzkrise zu verhindern. Ein zweites Lehman muss verhindert werden.
Ja, das will niemand, ein zweites Lehman. Das war Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance.
Ja, danke auch aus Köln, Frau Holz. Sie haben es berichtet, auch anhand der Aktienwerte, Entspannung im Bankensektor. Zeigt sich die gleiche Erholung auch im DAX?
Ja, der DAX hat gestern schon mit einem Plus von deutlich über 1% geschlossen und holt heute noch stärker auf. Es geht um fast 2% nach oben auf 15.207 Punkte ganz genau. Trotz schwacher Konjunkturdaten, die die Finanzkrise auch widerspiegeln, so ist der ZEW-Index, das Konjunkturbarometer der Börsenprofis, im März deutlich zurückgegangen. Das Barometer fiel um 15,1 Punkte auf 13 Punkte. Damit endete der jüngste Anstieg jäh. Die Profis blicken jetzt deutlich pessimistischer auf die Wirtschaft wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten, wegen des Bankenbebens. Aber das prallt am Aktienmarkt heute ab.
Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Wie kamen die guten Jahreszahlen von RWE an?
Ganz kurz, die gaben gut an. Die Aktien klettern um knapp 3%, ein Rekordergebnis. Und die Ankündigung einer höheren Dividende, das gab es nämlich auch noch. Das gefällt Aktionären natürlich.
Dann blicken wir auf den Autobauer Mercedes. Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass Dieselkäufern, die ein Auto mit illegaler Abschaltvorrichtung erworben haben, in deutlich mehr Fällen Schadensersatz zusteht, als das bisher juristisch beurteilt worden war. Das betrifft auch den Autobauer Mercedes. Ist das Urteil ein Dämpfer für die Aktie?
Ganz, ganz kurz ging es leicht runter, aber nur ganz leicht. Die Aktien notieren aber jetzt wieder etwas höher oder auf dem gleichen Stand wie vor der Veröffentlichung bei gut 71 Euro. Und das ist ein Plus von über 2%. Die besonnene Kursreaktion lässt sich mit guten Nachrichten von woanders sozusagen erklären. So haben die Autohersteller in Europa im Februar wieder deutlich mehr Neuwagen verkauft als vor einem Jahr.
Zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, da hören wir gleich mehr. Jetzt blicken wir erstmal noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro erholt sich, notiert bei einem $0,0780 Anleihen. Da gibt es starke Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 21 Basispunkte auf 2,23%. Gold notiert bei $1,965.
Das war der Blick an die Börse in Frankfurt heute mit unserer Reporterin Dorothee Holz. Der Dieselskandal ist einige Jahre her, aber es gibt noch viele Verfahren an deutschen Gerichten, die offen sind. Heute hat der Europäische Gerichtshof ein wichtiges Urteil dazu veröffentlicht. Und zwar hat er entschieden, dass Autofahrern grundsätzlich Schadenersatz zusteht, wenn bei ihrem Auto ein Thermofenster eingebaut wurde, also wenn die Abgasregulierung bei bestimmten Temperaturen herunterreguliert wurde. Bisher galt diese Haftung in Deutschland nur für den VW-Motor EA189. Der war ganz gezielt so manipuliert, dass er Prüfsituationen erkennen konnte und dann die Abgasreinigung manipuliert hat. Zu den Details des heutigen Urteils Gigi Deppe.
Die Chancen für Autobesitzer, vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen, sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen, die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen. Damit werden jetzt sicher viele Kunden darüber nachdenken, ob sie klagen wollen. Denn nicht nur Mercedes und VW, sondern auch viele andere Autohersteller in Europa haben Thermofenster verwendet. Vor Gericht wird es dann vor allem darum gehen, ob die Reinigung der Abgase zu Unrecht bei bestimmten Temperaturen eingestellt wird. Die Hersteller hatten bislang immer argumentiert, das sei notwendig, weil ansonsten der Motor Schaden nehmen würde. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das auch abgesegnet. Der EuGH hatte aber schon in früheren Entscheidungen gesagt, nein, die Reinigung darf grundsätzlich nicht eingestellt werden. Das Thermofenster ist typischerweise nicht erlaubt. Denn es könne dazu führen, dass die Abgase die meiste Zeit des Jahres nicht gereinigt werden, je nachdem, bei welchen Temperaturen es abschaltet. Und das sei ja nicht Sinn und Zweck der europäischen Vorschriften. Nur ausnahmsweise sei ein Thermofenster erlaubt, wenn andernfalls beim Fahren unmittelbare Schäden entstünden und damit eine konkrete Gefahr drohe. Bislang hatten die deutschen Gerichte das nicht einmal geprüft, hatten Klagen wegen des Thermofensters immer abgewiesen. Nur bei der ersten Klagewelle, als es noch um die Betrugssoftware von VW ging, die nur auf dem Prüfstand Abgase reduzierte, bekamen Kunden Schadensersatz zugesprochen, weil das Handeln von VW eindeutig sittenwidrig gewesen sei. Aber jetzt ist bei den Thermofenstern, also weniger Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen, nun auch Schadensersatz denkbar, selbst wenn das nicht sittenwidrig war. Dabei ist allerdings nicht sicher, wie viel Geld es am Ende gibt, denn die gefahrenen Kilometer dürfen grundsätzlich mit dem Schadensersatz verrechnet werden. Das erlaubt der EuGH. Im konkreten Fall, den das Landgericht Ravensburg dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat, sollen die deutschen Richter aber darauf achten, dass es immer noch eine angemessene Entschädigung für den Kläger gibt. Was allerdings angemessen ist, dazu werden sich die Gerichte hier sicherlich noch viele Gedanken machen.
Der Europäische Gerichtshof hat die Haftung der Autobauer im Dieselskandal ausgeweitet, Gigi Deppe berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den deutschen Wald. Dem geht es nicht gut. Das ist wirtschaftlich ein Problem für die Menschen, die mit dem Handel von Holz Geld verdienen. Es ist aber vor allem ein Warnsignal, und zwar auch für die gesamte Wirtschaft in Deutschland, dass der Klimawandel immer mehr Spuren hinterlässt. Frank Kapellan berichtet.
Abgestorbene Nadelbäume, kahle Gipfelkuppen, braun statt grün. Dieses Bild bietet sich immer wieder. Die Baumschäden waren auch im vergangenen Jahr weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Wald ist ein Patient, der unsere Hilfe braucht, meint der zuständige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen.
Unser Wald hat Fieber. Dürre und hohe Temperaturen setzen den Wäldern zu.
Die Zahlen sprechen für sich. Wie dicht Laub oder Nadeln sind, zeigt den Experten, wie es um den Gesundheitszustand bestellt ist. Nur etwa ein Fünftel der Bäume gelten mit voller Krone als gesund. 35% der Pflanzen weisen dagegen deutliche Schäden auf. Besonders betroffen sind Nadelbäume. 40% aller Fichten haben deutliche Kronenschäden. Bei Kiefern gilt fast ein Drittel der Bäume inzwischen als krank. Der Borkenkäfer, die Trockenheit und die steigenden Temperaturen machen dem Wald zu schaffen. Im Sauerland sind die Waldschäden an den Fichtenkulturen besonders deutlich zu sehen. Reinhard Klöhne, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Möhnesee in Nordrhein-Westfalen, ist selbst Waldbesitzer.
Der Schaden ist gewaltig. Unsere Bäume hier waren zwischen 20 und 100 Jahren alt. Das hochzurechnen, was hätten wir bekommen, wenn sie alle durchgekommen wären, das ist ein bisschen schwierig.
Dass die Fichte kein Baum sein würde, der mit dem Klimawandel klarkommt, das war einfach nicht abzusehen, betont der Forstexperte im Gespräch mit dem WDR.
Fichte hat man angepflanzt, weil man das Holz brauchte. Fichte wächst relativ schnell. Es wird uns oft der Vorwurf gemacht, hätte da wissen müssen, nein, das wusste man vor 200 Jahren nicht.
Im Zuge des Klimawandels setzt der Landwirtschaftsminister nun auf Mischwald statt Monokultur. 900 Millionen Euro hat Cem Özdemir bis 2026 zur Verfügung, um den Umbau des Waldes zu fördern.
Die Fichte bleibt weiterhin das Sorgenkind Nummer 1. Wir verzeichnen die höchste jemals gemessene Absterberate und auch die einstigen Hoffnungsträger, die Buchen, Eichen und Kiefern bereiten uns Sorge. Fast die Hälfte aller Buchen weisen deutliche Kronenvitalitätsverluste auf, gefolgt von der Eiche mit 40%.
Andreas Becker, Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst, bestätigt heute noch einmal den Trend, der auch den Wäldern in Deutschland weiter zu schaffen machen wird.
Auch die Naturgefahr Waldbrand hängt eng mit Trockenheit und Hitze zusammen. 2022 verbrannte mit weit über 4.300 Hektar eine Rekordfläche an Wald, teilweise auch in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gelände.
Hitze und Trockenheit werden weiter zunehmen, davon ist Becker überzeugt. 2022 wurde am 12. April der erste, am 31. Oktober der letzte Sommertag mit einer Temperatur von 25 Grad oder mehr ermittelt. In Hamburg wurden 40 Grad gemessen. Damit war die Hansestadt die nördlichste Station in Europa, an der erstmals überhaupt diese Marke überschritten wurde. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist aus Sicht des Klimaexperten Andreas Becker längst nicht mehr zu halten.
Ja, selbst das 2-Grad-Ziel ist inzwischen stark gefährdet. Ich glaube, wenn wir eine Message aus diesen Zahlen holen wollen, dann heißt die, kämpfen wir um jedes Zehntel Grad.
Der Wald und damit auch die Forstwirtschaft in Deutschland leiden unter dem Klimawandel, Frank Capellan berichtete. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Darin geht es diesmal um die Rente. In Deutschland steigen die Renten erneut deutlich. Im Osten fällt der Anstieg noch höher aus als im Westen.
Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt dazu: Natürlich kann man einwenden, dass selbst eine Rentenerhöhung um 4,3% im Westen und 5,8% im Osten noch weit unter der Inflationsrate liegt, die im Februar 8,7% betrug. Konkret bedeutet das einen Kaufkraftverlust für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Doch dieser Einwand gilt auch für viele Erwerbstätige. Zahlreiche Branchen haben Tarifabschlüsse, die unter der Teuerungsrate liegen. Eine Benachteiligung der Ruheständler kann man daraus also nicht ablesen. Eher das Gegenteil. Die Rentner profitieren von der Ankoppelung an die Lohnentwicklung. Ein faires und nachvollziehbares Prinzip. Das zeigt sich vor allem, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet. Dann liegt das Rentenplus deutlich über der Inflationsrate. Der Kölner Stadtanzeiger ist da ganz anderer Meinung. Die Rentenerhöhung sei zwar eine gute Nachricht, aber noch lange kein Grund zum Jubeln. Denn der genannte Anstieg kann nicht einmal im Ansatz den Wertverlust durch die Inflationsrate ausgleichen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Teuerung im Februar in Deutschland bei erschreckenden 8,7%. In Kaufkraft gerechnet haben die Senioren in der Republik also trotz der gestiegenen Rente weniger im Portemonnaie als vorher. Das ist für Rentenbezieher doppelt schlimm, denn der Anteil der Ausgaben für Dinge, die sich besonders verteuert haben, ist bei ihnen ungleich größer als bei Menschen, die noch im Erwerbsleben stehen. Trotz Erhöhung steigt also weiter die Gefahr, im Alter in die Armutsfalle zu geraten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich dem Aufstieg des Rheinmetall-Konzerns in den deutschen Leitindex DAX. Wer den Aufstieg von Rheinmetall in den DAX als Episode abtut, die nur mit dem Krieg in der Ukraine verknüpft ist, dürfte irren. Das seit 1894 börsennotierte Unternehmen ist Gründungsmitglied des MDAX zusammen mit Namen wie AEG, Kaufhaus Horten oder Bremer Vulkanwerft. Während viele Geschäftsmodelle untergingen, gibt es Rheinmetall noch, als einziges Unternehmen seit Jahrzehnten durchgängig im MDAX. Diesen Erfolg hat sich Rheinmetall hart erarbeitet, mit viel mehr als nur Panzern. Es musste dennoch immer mit einem leicht naserümpfenden Image leben. Den Aufstieg in den DAX hätte es ohne den Krieg in der Ukraine nicht gegeben. Ein Krieg, der hoffentlich bald vorbei ist. Rheinmetall wird aber länger im DAX bleiben. Am Montag fiel auf dem Parkett der Satz: Sicherheit ist die Mutter aller Nachhaltigkeit. Längst ist auch den größten Nachhaltigkeitsfreunden klar, dass ohne Waffen kein sicheres Leben möglich ist. Eine waffenfreie Welt ist leider eine Utopie. Der DAX hat ein Unternehmen mit Zukunft aufgenommen.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie Deutschland heute mit Benjamin Dirks am Mikrofon. Darin geht es unter anderem um die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft München mit Blick auf Missbrauch in der Kirche. Und es geht um den Einsatz von Geflüchteten aus der Ukraine beim Roten Kreuz. Dadurch wird auch erste Hilfe auf Ukrainisch möglich. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich heute fürs Zuhören bei unserer Sendung Wirtschaft am Mittag und ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.